14 Spiele, 6 Kategorien, 3 Männer, 1 Sieger. Das ist die Last Game Standing Super League.
Boah, dieses Format tut leider das Schlechteste von mir hervorbringen. Ich merke das jetzt schon.
Christian, also das war richtig dumm gerade von dir.
Warum?
Weil ich bin jetzt als nächstes dran. Was ist das für ein Mindgame hier? Also was ist denn?
Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge der Last Game Standing Super League, dem einzigen Liga-Format der deutschen Spiele-Podcast-Landschaft und nach wie vor der einzigen europäischen Super League. Mit dabei Christian Schiffer.
Hallo.
Christian Alt.
Hallo.
Und das Veteranen-Dickschiff der deutschen Spiele-Podcast.
Schnellboot.
Wie komme ich auf Dickschiff? Weil es einfach ein schönes Wort ist, das ist einfach immer...
Ja, das musst du dir noch erarbeiten. Also ja, noch bist du das Veteranen-Schnellboot, aber wenn du hier noch einige Siege einfährst, dann wirst du vielleicht irgendwann das Veteranen-Dickschiff, wow, das einfach alles mit seinem Bug beiseite schiebt.
Das ist, ein Dickschiff ist besser als ein Schnellboot, ja? Das ist dann, sind dann diese Eisbrecher.
Ja, genau. Also Dickschiff ist auf jeden Fall besser, aber Veteranen-Schnellboot ist schon auch sehr gut. Also schon auch sehr gut.
Ja, also das muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen erarbeiten, wenn ich mir die namensgebende Super League anschaue, wie die nach der ersten Folge aussieht. Denn da liege ich nach der ersten Folge, die letzten Monate lief, auf dem letzten Platz mit 0 Punkten. Christian Alt mit einem Punkt auf dem zweiten, yes, Platz. Und Christian Schiffer einen starken und stabilen Sieg eingefahren in dieser ersten
Folge. Ja, 1998. Aber man muss auch sagen, einen sehr dreckigen Sieg. Also ein Sieg am Rande der Legalität. Also ein Sieg eigentlich, mit dem man nicht so richtig, also weißt du, es ist so wie früher Italien gespielt hat, weißt du? Weil, also Zelda als Rollenspiel und so, also es gab ja einige Einwände aus der Community und ich finde, die Einwände haben Berechtigung. Also das ist schon, also ein sehr dreckiger Sieg. Und ich glaube, das darf man schon sagen. Wir überlegen uns ja, wie wir vielleicht die Community noch ein bisschen einbinden können, dass sie vielleicht auch ein bisschen widersprechen kann. Und ich glaube, vielleicht hätte man mich in so einer Situation ein bisschen zurückgepfiffen, als ich da Zelda als bestes Rollenspiel nominiert habe.
Ich habe es damals schon gedacht und dann gedacht, aber jetzt erste Folge, wir probieren das jetzt mal aus, manchmal keinen Einspruch, aber da habe ich beide unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das passiert mir nach mehreren Jahren dieses Podcasts jetzt immer noch. Da kommt immer so eine Blutgrätsche, so eine schiffersche Blutgrätsche argumentativer Art und die erwischt mich immer kalt. Das ist echt scheiße.
Also ganz hat es auf jeden Fall die Community nicht gestört, dass du da dich durch das Spiel durchgeblutgrätscht hast. Also war ein ganz klarer Sieg, auch mit einer hohen Wahlbeteiligung, was ja auch...
Ja, aber ich hatte Anstoß 2, also wenn du Anstoß 2 im Setup hast, also ich meine, das ist halt 87% der Miete.
Ich muss auch sagen, ich habe für diese Folge meine Strategie ein bisschen umgestellt nach dieser Klatsche. Ich dachte ja lange, ich werde Zweiter, aber dann hat Christian Alt doch noch überholt.
Nee, das war ganz schön knapp, du. Also das war richtig knapp.
Wir haben uns neues Folgenthema überlegt, und zwar wieder ein Spielejahr. Das habe ich vorgeschlagen, einfach weil ich dachte, vielleicht mal was Frischeres und dann machen wir genau vor 10 Jahren, das Jahr 2011, und habe dann erst gemerkt, dass das ja ein ganz schön gutes Jahr war. Also
ja, war das nicht auch nominiert, Christian, bei uns?
Oder? Ich glaube auch, ne? Also so,
weil wir hatten ja eine Staffel,
bekannte Sachen dabei.
Wir hatten, also vielleicht für die Nicht-LGS-HörerInnen, wir hatten eine Staffel Bestes Spielejahr. Und ich bin mir, also ich, also 2011, oder war das so ein Jahr, wo sich dann alle beschwert haben, dass wir es nicht nominiert haben?
Ja, es war nicht dabei,
genau. Ja. Und das ist schon sehr absurd. Also ich finde, 1,5 Jahre später kann man schon sagen, also nachdem ich mich mit dem Jahr beschäftigt habe, das ist schon sehr absurd. Also 2011 darf man schon nominieren, finde ich, aber gut.
Handvoll Spiele dabei, die auch heute einfach noch gespielt werden. Und als ich mir das dann angeguckt habe, hatte ich dann auch die ehrwürdige Aufgabe, die Kategorien ein bisschen anzupassen. Und das müssen wir tatsächlich so ein bisschen für dieses Jahr, weil 2011 andere Zeit als 1998. Zum Beispiel ganz wenig Sportspiele, Vielfalt würde ich behaupten. Schönheit ist auch schwierig bei so einem neuen Jahr. Und was war denn die dritte Kategorie, die wir gekickt haben? Strategie, fast gar keine Strategie einfach. Da war die goldene Ära vorbei. Deshalb drei neue Kategorien zu drei alten. Und zwar geht es um die beste Story, das beste Actionspiel, das beste Rollenspiel, die beste Fortsetzung, optimieren wir ein bisschen, zu bester zweiter Teil. Weil 2011 auch schon ein Jahr war, in dem alles nur noch Fortsetzungen waren. Was
genau, da könnte man dann 90% aller Spiele nominieren. Also, aber wir werden vielleicht das irgendwann noch mal mehr eingrenzen und vielleicht sagen, bester siebter Teil oder so.
Bester siebter Teil oder Remake oder Re-Release eines dritten Teils.
Genau, oder bester zweiter Teil eines Reboots.
Oh, ja, ha? Okay, okay. und dann zwei komplett neue Kategorien. Bestes Indie-Spiel, weil 2011 geht's los mit dem goldenen Zeitalter der Indie-Spiele. Und eine Kategorie, die ich einfach vorgeschlagen habe, wo es keine Einsprüche gab, die sich als möglicherweise sehr dumm herausstellen könnte. Bester Flop? Bester ja, Flop.
Das ist genau. Flop. Das ist das Beste.
Ja, aber wobei ich mich ja frage, ist als bester Flop, ist da gemeint, bester Flop, also quasi ein Spiel, das kommerziell gefloppt ist, aber trotzdem sehr gut ist, das hatten wir ja mal, oder ist damit gemeint sowas wie krassester Flop? Also wirklich so krasseste Enttäuschung.
Ja.
Sowas, oder?
Das ist damit gemeint.
Okay, so hab ich es nämlich hier auch aufgeschrieben. Also meine Nominierungen sind eher, ja, Flops, die ich richtig, die wirklich furchtbar waren.
Schon konkrete Sachen aufgeschrieben, ich habe es diesmal ganz anders. Ich habe einfach eine Liste mit ganz vielen Spielen. Letztes Mal war ich zu vorbereitet, diesmal muss ich, glaube ich, auf, wie gesagt, kann man thinking on your feet, kann man das auf Deutsch übersetzen?
Improvisieren.
Ja, improvisieren einfach. Dann, würde ich jetzt einfach mal die Startreihenfolge auslosen und dann, wie letztes Mal, auch wieder die Kategoriereihenfolge, in der wir picken. Und dann geht's einfach los. Dann brauchen wir gar nicht so viel über dieses Jahr reden, weil das machen wir ja gleich. Ich randomize jetzt mal die Reihenfolge. Mhm. An der Startposition Christian Alt, danach ich und dann am Kopfende unserer Zielreihenfolge Christian Schiffer. Das heißt, geht jetzt los. Alt, ich, Schiffer und dann geht's rückwärts wieder zurück und so weiter, bis wir alle unsere Spiele gezogen haben in den Kategorien. So, und jetzt muss ich die Kategorien noch rein copy-pasten. Habe ich natürlich nicht vorbereitet.
Wir bräuchten jetzt eigentlich noch so ein Spannungsbett an dieser Stelle, weißt du, so ein so, was passiert?
Ja, so ein Trommelwirbel machen, also Fanjubel. So, und da kommt die virtuelle Lottofee angeflogen und spuckt uns die Reihenfolge der Kategorien aus, in der wir jetzt Spiele ziehen. Wir fangen an mit dem besten zweiten Teil. Es geht weiter mit dem besten Rollenspiel, gefolgt von der besten Story, bestes Indie-Spiel, größter, floppigster, bester, wie auch immer, Flop und am Ende ein actionreiches Finale. Und das ist die Reihenfolge, in der wir jetzt das Jahr 2011 abackern und mal schauen, wer diesmal sich an der Super League bereichern kann.
Okay, dann darf ich anfangen, hä?
Ja, du darfst anfangen. Du hast die Ehre, den ersten, zweiten Teil zu wählen.
Okay. Der beste zweite Teil ist nicht nur der beste zweite Teil, der in diesem Jahr rausgekommen ist. Ich würde sogar sagen, es ist wirklich einer der besten zweiten Teile aller Zeiten, weil das erste Spiel hat schon sehr, sehr viel revolutioniert, hat das Action-Gameplay revolutioniert, ein Brawler-Gameplay hervorgezaubert, wie man es sonst kaum kannte, und verbunden mit Stealth-Action. Und der zweite Teil macht einfach sehr, sehr viel richtig, indem man einfach die Welt größer macht, aber nicht wie der dritte Teil, der schlecht war, wie wir alle wissen, das Ganze überlädt. Deswegen ist natürlich der beste zweite Teil Batman Arkham City.
Wow.
Okay, ich dachte, du schließt das jetzt ab mit Portal 2.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Nein,
ich dachte,
natürlich nicht. Portal 2 ist total überschätzt.
Okay, das ist eine interessante Wahl, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel, aber das ist doch nicht der beste zweite Teil der Computerspielgeschichte.
Doch.
Das ist doch völlig
Unsinn. Einer der besten zweiten Teile, doch.
Ich wusste nicht, dass es ein zweiter Teil ist, weil die heißen alle irgendwie gleich.
Arkham Asylum ist der erste, der
genau.
Ist super, super, super.
Der, und der genau, ist jetzt der, auch der besser. War, der war wirklich, ja, aber ich weiß nicht, ich fand, das war, also Arkham Asylum war halt eine wirkliche Sensation und Arkham City war halt noch mal so ein bisschen gepolisheder und so ein bisschen verbessert.
Ja, da siehst du, da
oder?
Ist bei mir einfach offene Türen ein.
Ja, okay, ja, okay.
Aber gut. Ich habe jetzt in meinen Notizen direkt nämlich auch schon, als du angefangen hast, tatsächlich Portal 2 aufgeschrieben, damit ich mir merken kann, was du kriegst und dann muss ich das hier korrigieren. Genau.
Aber es war wirklich alles so, es war wirklich, ich dachte so, er redet von einem der besten zweiten Teile der Computerspielgeschichte, er sagt, dass es konsequent verbessert worden ist und erst als er dann gesagt hat, der dritte Teil war dann nicht gut und ich denke mir so, habe ich irgendwas verpasst?
Ja, das ist natürlich, wenn der Christian das liegen lässt, dann kann ich ja aufhören, drüber nachzudenken, welches andere Sequel ich mir irgendwie reinschaufel, sondern dann nehme ich tatsächlich als besten zweiten Teil das 2011 erschienene Portal 2, The Sequel to Portal. Ich weiß, was du meinst, Christian, ich finde es auch nicht, es ist vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. So, aber es ist ein sehr, sehr interessanter zweiter Teil, weil es natürlich diese große Aufgabe.
Interessant. Das ist viel zu lang, das Spiel. Sondern du stürzt irgendwann ab und dann landest du in irgendeinem dunklen Keller, der mehrere Kilometer unter dem liegt, wo du warst, musst dann wieder hochlaufen. Das ist so bescheuert alles. Das ist ganz
so interessant. Das sind so viele verschiedene Abschnitte und einfach, dass sie es nochmal gemacht haben, finde ich, ist schon bemerkenswert, weil ein Spiel wie Portal, das so frische und unverbrauchte Mechaniken hat, da sich nochmal allein die Herausforderung zu wagen, da noch neue Mechaniken hinzuzufügen und zu versuchen, etwas Neues dem abzugewinnen und dann auch diese Gag-Idee mit diesem bösen Roboter zu so einer wirklich großen Story mit der Geschichte dieser Forschungsanlage ausgebaut haben. Das ist schon exakt alles, was man von einem zweiten Teil will, ohne dass es total scheiße wird, was man nicht von einem zweiten Teil will.
Das ist also Portal 2. Das hat natürlich, it overstayed its welcome, sagen wir mal so.
Also, gucken wir mal, ob die Community dir da zustimmt.
Ja.
Portal 2. Christian.
Ja, also, ich habe nicht Dead Space 2 genommen. Ich habe nicht The Witcher 2 genommen. Sondern ich habe wirklich ein Außenseiterspiel genommen, weil ich mir dachte, scheiß drauf, ich finde das einfach super. Ich gehe nicht einfach nur nach dem Mund anderer und schau, was die gut finden könnten. Kennt ihr übrigens, ach, das erzähle ich beim anderen.
Jetzt kannst du euch hier teasen.
Ihr kennt doch John Maynard Keynes, ne? Also den größten Volkswirt vielleicht der Geschichte. Der hat das, was an den Aktienkursen mal, also an den Börsen passiert, mal verglichen mit einem Schönheitswettbewerb. Weil es gab damals quasi so Schönheitswettbewerbe, wo du schauen musst, also das war so ein Gewinnspiel und es hat derjenige gewonnen, der quasi getippt hat, welche Schönheitskönigin die meisten Stimmen bekommt. Und das ist so das Standardmodell, wenn man so erklären will, wie die Börse funktioniert. Weil dort musst du auch die ganze Zeit darüber nachdenken, was werden die anderen tun, ja. Und genauso ist das hier auch ein bisschen. Und ich habe aber gesagt, ich mache mich davon los. Und ich entscheide einfach, was ich für richtig halte, weil vielleicht wird das dann auch, also vielleicht ist das ja auch gutiert. Und zwar nominiere ich als beste Fortsetzung Total War Shogun 2. Das ist vielleicht der beste Teil der Total War Serie und es ist damals quasi der zweite Teil gewesen. Ich glaube, Total War Shogun war der allererste Teil der Total War Serie. Dann haben sie quasi den zweiten Teil gemacht. Und das ist deswegen so sensationell gut, dieses Spiel, weil es entführt einen in dieses Japan zur Zeit, der Industrialisierung so ein bisschen, also wo es große technologische Veränderungen gibt, die sich vor allem im Krieg auswirken. Und am Anfang sind dann noch so Samurais und so und Kanonen, mit denen man Holzkugeln schießt. Und dann irgendwann werden halt dann so die, weißt du, so eine Gatling-Gun eingeführt und die mäht dann diese Samurais so nieder und man will denen nur so zurufen, hey, grabt euch halt ein und so. Also du hast so total diese Industrialisierung des Krieges, genau diesen Übergang. Und das ist super spannend. Also es ist halt natürlich, also es ist für ein Strategiespiel dann schon, also sehr düster, finde ich so. Weil du halt so siehst, okay, da ist einfach viel passiert in der Epoche und da ist man einfach auch nicht vorbereitet gewesen darauf. Und das macht es aber auch so interessant. Und es erzählt dir was so über den Krieg und es erzählt dir was über diese Zeit in Japan und es erzählt dir was über Japan. Und es ist ein ganz, ganz hervorragendes Strategiespiel und es steht, glaube ich, wenn man so sich so Listen anschaut, was sind eigentlich so die besten Total War Spiele, steht das immer sehr weit oben, wenn nicht gar auf Platz 1.
Eine regelrechte Liebeserklärung. Hast mich ja ein bisschen überzeugt. Also ich habe nur Rome damals gespielt, als es neu war, den allerersten Total War.
Oh, das mag ich auch, aber ich meine, Rome ist halt auch, das ist interessant, also das Ding ist ja, ich ertappe mich ja schon immer bei meinem krassen Eurozentrismus, weil ich finde halt die Geschichte von Rom so super interessant und ich liebe auch dieses, das hatte ich ja auch mal nominiert, bei sogar beste Spiel des Jahrzehnts, dieses Empire, ne, was so ein bisschen die napoleonische Zeit oder so ein bisschen davor, spanischer Erbfolgekrieg einfängt. Und man muss sich da schon irgendwie erstmal so ein bisschen darauf einlassen, dass man jetzt zum Beispiel halt Japan hat, so, ne? Aber das ist ja auch was Schönes. Und ja, das ist eine richtig schöne japanische Schlachtplatte, die einem da präsentiert wird. So, wer ist denn jetzt dran?
Du bist direkt wieder dran mit Rollenspielen.
Okay. Sorry, ich weiß, es ist der langweiligste Pick, aber ich muss den machen. Selbstverständlich habe ich hier Skyrim, ich wähle nicht Deus Ex, ich wähle nicht Dark Souls, ich wähle nicht weiß nicht was. Ich mag Skyrim. Ich bin wirklich ein großer Fan dieses Spiels. Ich weiß, es ist mega langweilig. Das ist so, wie wenn man sagt, hey, ich finde Indie gut und meine Lieblingsband ist, weiß nicht, Radiohead oder so. Das ist halt einfach so, das ist eine sichere Nummer. Wie gesagt, voll langweilig. Aber es ist halt einfach, Skyrim ist wirklich einfach ein hervorragendes Spiel. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich würde mir einfach so gerne Nachfolger wünschen. Ich hoffe, dass die da jetzt mal hinmachen, weil, ach, ist das ein schönes Spiel. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Und es kann nicht auf mehr, es kann nicht auf genug Plattformen umgesetzt werden.
Ja, wenn jetzt die Gerüchte stimmen und Valve eine Handheld-Konsole macht, kann man sich da bestimmt nochmal neu.
Da gibt's Gerüchte.
Die machen ja, natürlich, seit gestern.
Ach so, ja, fuck, ich hab doch meinen Computer kaputt gemacht. Andere Geschichte, aber ich sag mal so, Leute da draußen, wenn ihr Wasser über euren Rechner schüttet und der Rechner geht aus, deswegen, dann macht ihn nicht an. Macht ihn nicht an.
Nee, umdrehen, auf den Heizung legen und Reis drauf.
Ja, ich weiß nicht, also der Doktor, also PC-Doktor, Laptop-Doktor hat gesagt, ich habe eine 50-50-Chance, dass man den wieder von den Toten auferwecken kann. Schauen wir mal, was morgen passiert.
Naja. Ich finde Skyrim ja overrated, aber
warum?
Es ist, wie du schon sagst, also
das sagen Leute auch über Radiohead.
Das ist richtig. Ja. Aber Skyrim ist schon nicht Radiohead. Skyrim ist schon eher, was ist denn so eine Brot- und Butter-Band, die einfach, Metallica vielleicht.
Ja.
Skyrim ist vielleicht Metallica.
Ja, nee. Metallica ist doch super.
Nee, Skyrim ist doch nicht Metallica.
Skyrim ist konstant.
Was ist Skyrim? Skyrim ist sowas wie diese, kennt ihr diese norddeutschen Shanty-Bands, sowas ist Skyrim. Einfach so, ne, das guckt man sich in der Mehrzweckhalle Bietigheim Bissingen. Da geht man dann hin, um da mal einen schönen Abend zu haben. Oder irgendwie so Riverdance oder so. Das ist Skyrim.
Aber naja, wird ja einen Grund geben, dass es 800 Mal veröffentlicht wurde.
Also, Skyrim ist schon eher, sorry, Stadionrock. Also, das ist schon eher, also ich bin da schon eher bei Metallica und AC/DC Beispiel. Langlebiger Stadionrock, aber ich mag Stadionrock. Ne? Am Ende schön hier die Feuerzeuge hochhalten, wenn Nothing Else Matters gespielt wird. Ist doch super. Ja? Da wärst du auch dabei, Christian. Da wärst du auch dabei.
Ich wär da dabei.
Natürlich.
Du weißt aber schon, dass ich hier einfach den dritten Platz habe und gleich irgendwie irgendwas aus der Tonne ziehen muss.
Nee, ja, aber Rockspiele gibt es doch wirklich gute im Jahr.
Ich bin gerade am Gucken hier auf meiner Liste, deshalb versuche ich so ein bisschen Zeit zu schinden, indem ich hier noch diese Musikmetapher ein bisschen ausschleife, weil ich habe einige sehr gute Sachen. Ich stehe tatsächlich immer noch vor einer harten Entscheidung an dieser Stelle, die ich nicht so ganz beantworten kann, noch nicht. Also ich kann entweder mit dem Herzen stimmen oder mit dem Kopf. Ich mache denselben Fehler wie letztes Mal. Ich stimme mit dem Herzen und wähle als bestes Rollenspiel eines der geilsten Rollenspiele der letzten 10 Jahre und vielleicht das einzige gute Cyberpunk-Rollenspiel der 2010er. Deus Ex Human Revolution.
Sehr schön. Sehr schöne Wahl. Also
unglaubliches Spiel. Ich denke so gern dann zurück, wie ich das gespielt habe. Das ist eins von diesen Spielen, wo ich einfach gespürt habe, dass alles Spaß gemacht hat.
Ja. Und Christian, ich glaube, das mögen wir beide, ne?
Ja, das ist super. Ich liebe
es. Also wirklich, also ich habe damals, ich glaube, Daniel A4C hieß der, das war der Studiochef oder der Chefdesigner von dem Deus Ex Human Revolution, den habe ich auf der Gamescom interviewt und das war so ein Dreier-Interview und die anderen zwei wollten immer nur wissen, ob das auch auf dem, weiß nicht was, PC mit der und der Grafikkarte läuft und ich wollte halt so ein bisschen was, weil der hatte so angeteasert, so hey, es geht hier um Transhumanismus und wir haben extra alles in Gold gemacht, weil Gold war quasi die Farbe der Renaissance und wir wollen quasi so eine Parallele schaffen zur Renaissance, weil sich in der Renaissance ja auch der Mensch so weiterentwickelt hat und so. Und ich fand das mega interessant und es war dann immer so, die Fragen gingen immer so reihum und es war immer so, läuft es auf der und der Grafikkarte? Wird das in Deutschland umgeschnitten? Und dann immer so, ja, okay, und wie haben Sie das mit dem Renaissance, mit dem Transhumanismus genau gemeint? Und es war so eine halbe Stunde, es war einfach total absurdes Interview, so weil man hätte nicht weiter voneinander weg sein können. Ich habe das dann wirklich sehnlichst erwartet, weil das, was er erzählt hatte, fand ich sehr interessant. Man hat richtig gemerkt, wie sehr ihn das begeistert und wie viele Gedanken, die sich da auch gemacht haben. Und umso mehr hat es mich gefreut, als dann das Spiel auch wirklich super war. Und sehr schöne Nominierung, liebes Veteranen-Schnellboot. sehr tolles Spiel.
Es wäre auch ein exzellenter zweiter Teil, hätte es nicht Deus Ex 2 gegeben, weil das so wirklich alle Sachen und Ideen aus dem alten Spiel nimmt und das so an diese moderne Gameplay-Ära so an.
Total. Und sie schaffen es, den Geist des Alten weiterzuentwickeln. Und sie haben verstanden, was gut war an dem Original Deus Ex. Und das finde ich ja immer super, wenn Leute das verstehen, was war eigentlich das Coole und das konsequent in die Moderne transportieren.
Finde ich super, dass du es für mich übernommen hast. Das ist die Lobeshymne.
Also, ich nehme jetzt was. Ich bin sehr, sehr unsicher, was ich gerade nehmen soll. Ich schwanke gerade sehr. Auf der einen Seite habe ich ein Spiel, das habe ich selbst gespielt. Da weiß ich, das fand ich okay. Auf der anderen Seite weiß ich, das ist ein Spiel, das hat nicht den allerbesten Leumund, aber ich will es unbedingt spielen. Ich werde immer neugieriger, das mal wirklich auszuprobieren. Und ich nehme das Zweite. Ich nehme Dragon Age 2.
Oh. Was?
Ja.
Oh.
Ja.
Du nimmst völlig unerwartet.
Oh, ja. Das hatte ich sogar auf der Longlist bei Bester Flop.
Ja, ich weiß. Aber ich finde so, ich habe ein Phänomen beobachtet in den letzten 2 Jahren, nämlich eine Renaissance von Dragon Age 2. Mhm. Leute auf Twitter, denen ich folge, feiern Dragon Age 2 ab, spielen das, holen das nach und lassen sich nicht davon beeindrucken, dass das damals alle Leute scheiße fanden. Es gibt inzwischen echte Hot Takes, wo Leute schreiben, hey, Dragon Age 2 ist komplett unterschätzt und ich werde immer neugieriger das ausprobieren, weil ich habe das damals nicht gespielt, weil es eben diesen schlechten Leumund hat und ich habe dann in dem ganzen Jahr lieber Deus Ex gespielt und Skyrim und Arkham City und so und dann ist es irgendwie hinten runtergefallen. Und es grämt mich ein bisschen.
Also, ich finde das mega gut. Ich finde es richtig mega gut, weil ich habe Dragon Age 2 immer verteidigt. Das war nicht so gut wie Teil 1, aber es war erstens noch sehr, sehr gut. Was sie halt gemacht haben, war quasi, du hast halt immer dieselben Orte gehabt. Aber dafür hat sich das in der Zeit verschoben. Und das war halt interessant, ne? Du bist halt älter geworden oder beziehungsweise hattest du halt, ja, also waren das dieselben Orte, aber dann zu einer anderen Zeit. Und vor allem die Story war wirklich mega gut. Also das war so, du hattest diese Magier, die irgendwie manchmal ausrasten und dann irgendwie alles zerstören und dann musste man, war nicht, glaubt man, die unter, also mussten die halt kontrolliert werden und so. Und das war mega spannend. Und ich habe tatsächlich da sehr, sehr warme Erinnerungen. Und ich finde es super. Also wenn da jetzt Leute sagen, das ist nicht so schlecht gewesen, das ist sogar ein gutes Spiel, dann finde ich das eine der besten Entwicklungen des Jahres 2021.
Das war das, was in einer Stadt nur so spielt immer.
Ja, genau, aber ja. Scheiß drauf. Wer das will
klingt
denn,
interessant, finde ich auch.
Ja, wer will denn, hey, wer will denn irgendwie, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht irgendwie Eiswüste, Eisdings. Ja, weißt du, das ist doch alles, weißt du, ich meine, und die haben natürlich nur das in 1,5 Jahren gemacht, aber ich meine, es war trotzdem. Und die haben sich halt auf andere Sachen konzentriert. Ja, mein Gott, dann gibt's halt keine Hinterlande, sondern da wird halt mal ein bisschen mehr Ressourcen in Charakterentwicklung und sowas gesteckt. Also sie haben es sehr schnell gemacht. Das war natürlich so ein bisschen das Ding. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich würde den Tausch jederzeit wieder eingehen, alle 1,5 Jahre ein Spiel wie Dragon Age 2 zu haben, anstatt halt immer irgendwie 100 Jahre zu warten, bis irgendwie ein gutes Rollenspiel rauskommt. Würde ich sofort den Deal eingehen.
Ich frage mich gerade, ob du einfach nur Rollenspiele geil findest oder ob das jetzt so ein Psychospiel ist, dass du hier unsere Pick so
ich bin da ehrlich, ich meine, Skyrim ist natürlich besser, klar, aber das ist, ich kann da nicht aus meiner Haut. Es ist so.
Ist ein Game Pass, glaube ich.
Außerdem werdet ihr jetzt bestimmt richtige Scheiße picken und dann schlage ich zu.
Nee, das wird super. Ich glaube, es ist ein Game Pass sogar. Ich habe das sogar mal runtergeladen auf die Xbox schon, aber noch nicht gespielt. Muss jetzt erst Resident Evil durchspielen und dann irgendwann 2022 spiele ich vielleicht mal Dragon Age. Christian, du bist direkt wieder dran.
Ach, scheiße, ja.
Und mit einer sehr, sehr ähnlichen Kategorie.
Ja, sehr, sehr ähnliche Kategorie, ähnliches Dilemma. Es gibt ein Spiel, also pass auf, folgendes Ding. Ich habe einen Pick, wo ich weiß, das ist eine Safe Bet und so. Da gibt es genug Leute, die das mögen. Ich finde es aber ein bisschen langweilig.
To the Moon.
Das löse ich gleich auf, lieber Christian, was das sein könnte. Und dann habe ich noch einen Pick, wo ich aber nicht weiß, weil ich es nicht gespielt habe, ob dieses Spiel nicht, wenn man es aus der Brille von 2021 sieht, komplett problematisch ist. Ich rede von Catherine.
Ah.
Ihr wisst, dieses Atlus-Spiel, wo es um einen Typ geht, der mit einer Frau der seine Freundin betrügt und dann in so Träumen wilde Sexfantasien mit einer Frau namens Catherine hat. Und ich habe keine Ahnung, ob dieses Spiel mega problematisch ist, aber ich entscheide mich jetzt trotzdem dafür. In dem Wissen, dass ich das so sage, ja. Und weil ich es einfach irgendwie den spannenderen Pick finde als To the Moon. Weil To the Moon wurde irgendwie von einfühlsamen Indie-Nasen jetzt wirklich 10 Jahre lang abgefeiert. Ich kann dieser anrührigen Emo-Scheiße eigentlich nichts abgewinnen. Deswegen.
Ach so, ja, dieses RPG-Maker.
Ja, deswegen wähle ich jetzt Catherine und habe keine Ahnung, ob ich morgen gecancelt bin. Ich hoffe nicht. Bitte schneidet, wenn ihr Sachen hier rausschneidet aus diesem Podcast, dann nur, dass ich nicht genau weiß, worum es geht. Weil ich finde die Prämisse der Story so interessant, dass ich Catherine auswähle.
Vielleicht kann man da mal ein Let's Play gucken. Ich habe es auch nie gespielt, aber ich bin eigentlich auch neugierig, aber auch, also ja, ich glaube, man muss das auf jeden Fall kritisch konsumieren heute, aber ich glaube, dann geht das schon noch.
Ja,
mal.
Ja.
To the Moon habe ich übrigens nie gespielt und deshalb nehme ich das auch nicht, weil ich könnte nicht glaubwürdig vorgeben, dass ich die Story gut finden würde. Es ist einfach mein großes Vorteil gegen Spiele, die mit dem RPG-Maker gemacht sind oder so aussehen.
Ja.
Das ist einfach. Das ist einfach nicht, weiß nicht. Das ist so wie Koriander vielleicht. Manche Leute können kein Koriander essen, ich kann keine RPG-Maker-Spiele spielen.
Also ich liebe RPG-Maker-Spiele. Unterwegs durch Düsterburg, habe ich, glaube ich, schon mal in Last Game Standing erwähnt. Super Spiel. Aber ich glaube, dass To the Moon exakt so ist, wie Christian Altes vorher beschrieben hat. Also wirklich. Also
2011 ist ja gerade so Indie.
Ja.
Indie-Games waren ja neu und vielleicht war man da auch ein bisschen begeisterter, wenn auf einmal ein Spiel irgendwie so eine andere Story erzählt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
Ich bin hier auch wieder mal zerrissen in alle Richtungen. Ich glaube aber, ich nehme jetzt auch mal einen Pick, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist und ein Spiel einer Serie ist, die ich erst kürzlich für mich entdeckt habe. Und zwar wähle ich für die beste Story Dark Souls. Weil Dark Souls nicht so eine ganz typisch klassisch erzählte Story hat, sondern da hat man ja viel, viel drüber gelesen in den letzten 10 Jahren auch, wo die Welt der Spiele von Dark Souls geprägt wurde. Das erzählt ja mehr über so Atmosphäre und über dieses Environmental Storytelling und über die Lore. Und die Geschichte ist ja mehr so ein Vibe. Ja? Man spürt so ein bisschen, was genau diese Welt in den Untergang geführt hat, durch die man sich da kämpft. Und das war damals irgendwie bahnbrechend. Ich bin jetzt ja dieses Jahr auch ähnlich wie Christian erst mit Dark Souls so richtig in Berührung gekommen und hab's dann so ein bisschen gespürt auch, was diese Serie ausmacht mit dem dritten Teil. Und das reizt mich schon, weil was ich an Dark Souls sehr wertschätze, ist, dass es absolut nicht labert. Das macht so das, was man bei Filmen eigentlich immer hochhält als eine Sache, die gut ist, und zwar dieses Show, Don't Tell, also zeig da die Geschichte, weil benutzt Bilder, statt dass du mir einfach alles sagst, wie sich die Figuren fühlen und was sie denken. Und das macht Dark Souls wie wenig andere Spiele dieser Art. Mhm. Und ja, die letzten 10 Jahre waren das Jahrzehnt von Dark Souls und ich glaube, das liegt auch daran, an der Art, wie es seine Geschichte erzählt. Dark Souls, beste Story.
Ja, das ist jetzt echt schwierig, weil ich hier echt so einen abgenagten Knochen jetzt habe.
Uncharted 3 kommt.
Kannst du Tod und Moon wählen?
Ja, das ist, ist halt irgendwie, es ist wirklich schwierig. Ich habe es nicht gespielt, also, aber ich habe ähnliche Vorurteile wie du, Christian. Ich glaube auch, dass es Emo-Scheiße ist und ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist halt, weißt du, das ist halt so ein Ding, was halt so, wie heißen diese ganzen angesagten Hipster-Spiele-Seiten, Gamasutra-RedakteurInnen irgendwie geil finden. Und ich glaube, ich aber nicht so. Und ich glaube auch, dass es genau dieses Ding ist, auch mit 2011, da fand man halt irgendwie alles, was so ein bisschen gefühlig ist, irgendwie ganz gut. Und ich weiß wirklich nicht genau, was ich nominieren soll. Es ist schade, weil ich hätte, also bei mir auf der Liste steht Deus Ex, das ist jetzt halt weg. Und keine Ahnung. Also ich nehme jetzt mal.
Die besten Stories sind schon aus dem Spiel, so ein bisschen,
habe ich. Ja, gesehen. Das ist das.
Mit ihr Portal und Deus Ex und Dragon Age.
Ja, und ich glaube, ich nehme L.A. Noir.
Jetzt hast du mir meinen Flop weggeschnappt.
Ja, ich weiß. L.A. Noir war kein gutes Spiel, aber es hatte eine gute Story, also, ja. Fand ich. Ne? Ja,
also
ich
meine, konnte die Spielzeit überspringen.
Ja, und das Problem an der L.A. Noir war in meiner Erinnerung, dass die Welt total unbelebt war, okay, aber das größere Problem war, dass diese zentrale Spielmechanik, also Leute beim Lügen erkennen, Verhöre führen und sowas, überhaupt nicht funktioniert hat. Weil es ja meistens so war, dass du da gar nicht richtig etwas falsch machen konntest, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Habt ihr das noch in Erinnerung, wie das war?
Ich kenne nur noch die Memes. Also, ja, Eleanor lebt noch in Memes, wo Leute komische Gesichtsausdrücke machen.
Ja, und das war irgendwie, das war eine gute Idee, aber das war, also als ich dann herausgefunden habe, naja, eigentlich so richtig schief laufen kann da nichts, dann war natürlich das irgendwie raus. Aber ich mag halt so dieses, ja, Film-Noir-mäßige. Und so dieses Düstere mag ich einfach sehr gerne. So dieses an Black Dahlia-Mord orientierte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde nicht sagen, dass es die beste Story war, die jemals ein Computerspiel hatte. Aber es war eine sehr gute Story für ein Computerspiel aus dem Jahr 2011.
Finde ich einen legitimen Pick. Wenn man es in einer Kategorie außer Flop wählt, dann wahrscheinlich hier. Das Netteste, was mir einfällt. Du bist direkt wieder dran.
Ja.
Im Gegenteil von so einem überambitionierten AAA-Cineasten-Ding, nämlich dem besten Indie-Spiel.
Ja.
Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Das Interessante war,
jetzt aufgehoben hast.
Nee. Das Interessante war, ich habe so Indie-Listen durchgeschaut, natürlich, aus dem Jahr, und auf einer stand Witcher 2. Und der Typ hat halt argumentiert, naja, es ist halt ein unabhängiges Studio, es ist damals auch noch klein gewesen, nicht an der Börse notiert, Aber ich glaube, wenn ich das nominiere, das wird, also ich glaube, zwei dreckige Siege hintereinander, da würde ich mein Glück, glaube ich, überstrapazieren, wenn ich The Witcher 2 jetzt als Indie-Spiel.
Ja, und ganz ehrlich, ich komm dir vorbei, okay, in Sendling, hau dir auf die Glocke, Witcher 2 war bestes Indie-Spiel nominiert.
Ja. Nee, wir könnten natürlich jetzt 3 Stunden lang darüber diskutieren, was ein Indie-Spiel ist, das machen wir jetzt aber nicht. Stattdessen nominiere ich Bastion. Ein Spiel, von dem ich keine Ahnung habe, das ich irgendwie nicht lang gespielt habe, das aber ja natürlich super innovativ war mit dieser Erzählstimme, das glaube ich den Ruhm begründet hat von Giant Bomb Games.
Supergiant Games,
wie auch immer.
Supergiant Bomb Games.
Genau. Und glaube ich, ein Spiel, das ganz, ganz großartig war und auch so ein bisschen für den Indie-Boom stellvertretend dieser Zeit steht.
Das ist ein sehr schöner Pick tatsächlich. Hatte ich auch ganz oben auf meiner Liste, auch wenn ich, glaube ich, alle anderen Spiele von Supergiant noch mehr mochte. Das macht es mir jetzt einfach, weil dann ist eins der beiden Indie-Games von oben von meiner Liste weg. Darf man Honorable Mentions sagen? Oder heben wir uns zum Ende auf? Wir heben uns zum Ende die Honorable Mentions auf, weil da gibt es viele hier in dem Jahr.
Also, was ist Honorable Mentions?
Die Honorable Mentions, ja.
Das also, heben wir uns fürs Ende auf.
Ehrwürdigen Sachen, die wir nicht genommen haben. Dann heben wir es fürs Ende auf, weil sonst klaut sich Christian noch eine gute Idee. So, ich wähle ein Spiel, das zentral war in... Nee, war gar nicht zentral. War es zentral in der Indie Game The Movie Doku, die auch das Klischee vom Indie-Game-Entwickler um die Zeit rum gegründet hat?
Nee, weiß es gar nicht. Vorgängerspiel war zentral.
Na gut. ich wähle The Binding of Isaac. Ein Spiel, das am Anfang der Roguelike-Renaissance steht, das vielleicht auch unter der besten Story hätte nominiert werden können. Ja, wo man den kleinen jungen Isaac spielt, der sein Trauma einer gewalttätigen Elternhauses und einer strengen religiösen Erziehung in eine Albtraumwelt entflieht, was gleichzeitig ein fürchterlich düsteres und furchtbares Spiel ist, aber irgendwie auch witzig mit seiner Flash-Game-Cartoon-Grafik. Und das ist ein extrem gutes Spiel einfach. Ich habe das auch vor ein paar Jahren das erste Mal tatsächlich gespielt, weil ich mich lange dem Hype verweigert habe. Aber es ist tatsächlich einfach sehr gut, sehr interessant und auch so ein Spiel wie Dark Souls so ein bisschen, das am Anfang des Jahrzehnts so ein bisschen vielleicht zeigte, was so dann noch kommt, weil Roguelikes sind heute ja, kann man wirklich niemand mehr sehen auf der Welt, glaube ich. Kein einziger Mensch möchte noch ein Indie-Roguelike spielen. Aber damals war es noch fresh und vielleicht ist Binding of Isaac mit dafür verantwortlich, dass das so ein dominantes Genre wurde. Mhm. Christian.
Also, Daniel, du hinterlässt mir hier gerade den größten Abstauber aller Zeiten. Scheiße. Also wirklich.
Scheiße!
Könnt ihr den denn liegen lassen?
Nein!
Nee, natürlich Minecraft, ich bin ja nicht bescheuert.
Naja, Moment, lieber Christian, Minecraft?
Ja.
Ist es nicht 2009 erschienen?
Nein, das ist 2011 in der 1.0 erschienen.
Ach, das war das ja schon wieder.
Ja.
Ach, das war das schon wieder. Ach, ja. Scheiße.
Ja, natürlich.
Das hat mir schon den besten bis Jahrzehnts Probleme gemacht.
Ja. Also natürlich wäre ich Minecraft. So, ich habe kurz noch ich hätte als
Nee, Moment, aber das ist doch dann nur für Android und iOS erschienen.
Nein.
2011.
Ja, die 1.0 war
Die 1.0, also die 00, also die Alpha erschien 2009, da hast du recht.
Ja.
Die 1.0 erschien am 18. November 2011, wenn mich nicht alles täuscht.
Das habe ich auch so gelesen tatsächlich.
Okay, soll das...
Während der Minecon 2011 wurde die finale Version 1.0 für Minecraft veröffentlicht. So.
Auch 2011 wechselte, lese ich gerade, der leitende Entwickler, da hat Notch dann quasi für beendet für sich erklärt, das Projekt.
Kann ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, wir befinden uns hier ja, dadurch, dass wir 10 Jahre in der Vergangenheit sind, fett im Territorium von 10 Jahre klüger. Und ich habe so das Gefühl, so alle Diskussionen, die wir hier haben, Eleanor und Minecraft und Notch und er wechselt und so, habe ich alles schon so halb gehört. muss ich wirklich sagen, also ganz großes Lob an die Kollegen von Stay Forever und von The Pod ist wirklich mein Lieblingsformat von denen. Ich höre da sklavisch jede Folge. Bis zur letzten Sekunde koste ich das aus. Deswegen ist es natürlich auch total toll, dass wir jetzt das Jahr 2011 machen. Aber ja, Minecraft. Hallo.
Ja, klar. Sehr gut. Ja. Ja, fuck echt.
Den muss man machen, sorry.
Den muss man so machen.
Boah. Ich hätte ansonsten noch Terraria gewählt, weil es bis heute auch eine fette Community hat. Ja. Genau, aber Minecraft, klar.
Also da muss man echt sagen, liebes Kanonenschnellboot, Veteranenschnellboot, da haben wir ein bisschen gepennt.
Ja, da haben wir beide gepennt. Wobei wir eigentlich, also ich finde, das sind schon gute Picks, die wir haben. Also es sind wirklich
drei der genau, aber...
Aber es ist
nicht vom Erzählen so groß. Ja, aber Minecraft ist halt schon Minecraft, ne?
Ja. Ja, gut.
Schmeckt nicht jedem Minecraft. Werden wir ja sehen dann.
Jetzt, wo ich ja bei Minecraft so vorgelegt habe, kann ich mir vielleicht erlauben, bei Bester Flop ein bisschen persönlicher zu werden und vielleicht was Abseitigeres zu wählen. Vielleicht ist das aber auch dumm. Aber erinnert ihr euch noch damals an die ganze Zeit, in der wir uns befinden? Also 2011, das war hier die Zeit, wo plötzlich jede WG so Spielzeuginstrumente rumliegen hatte, weil plötzlich Rockband und Guitar Hero richtig groß geworden ist. Und dann gab es jemanden, der dachte sich, wisst ihr was? Nämlich Ubisoft. Wir machen das Ganze nochmal, aber mit richtigen Instrumenten. Und wir bringen Rocks mit raus. Authentic Guitar Games. Und das Versprechen von Rocksmith war so, ja, vergiss mal deine ganzen Plastikinstrumente hier mit deinen 5 Tasten und so. Wir entwickeln ein Spiel, da kannst du deine echte E-Gitarre dran anschließen, spielst das Spiel und lernst währenddessen noch Gitarre. So, wer hat sich dieses Spiel natürlich gekauft? Ich. Ich. Und ich kann euch sagen, das Versprechen und Wirklichkeit gingen dort sehr weit auseinander, weil die Erkennung der Noten, die man jetzt da gerade gezupft hat, die war sehr, sehr rudimentär, um es mal euphemistisch auszudrücken. Das war alles nicht geil. Ich habe das irgendwie eine Stunde gespielt oder so und dann total frustriert in die Ecke geworfen. Und wer weiß, vielleicht wäre ich heute großer Gitarrist und wäre irgendwie mit einer coolen Band auf Tour, wenn dieses scheiß Rocksmith besser gewesen wäre. Und für mich ist Rocksmith nicht nur eine persönliche Enttäuschung, sondern ich gebe Rocksmith die Schuld daran, dass das ganze Genre der Musikspiele kaputt gegangen ist, nicht mehr existent ist. Und ja, deswegen, du bist schuld, Rocksmith, und du bist für mich der größte Flop 2011.
Wow, krass. Sonst wär Christian Alt das Skyrim unter den Gitarristen genau. Und würde in großen genau. Stadien spielen.
Genau.
Ja, sehr guter Pick, sehr gute Argumentation. Christian, warum hast du das gekauft? Wolltest du ernsthaft Gitarre?
Ja.
Weil eigentlich hat man doch diese Spiele, also ich fand diese Guitar Hero Spiele, was die doch gemacht haben oder was doch das Geile war doch nur die Pose. Ja, ich meine, man will doch irgendwie als Gitarrist so eine geile Pose mit dieser Gitarre und so rumposen. Und ich will doch da nicht Gitarre lernen.
Doch, ich will Gitarre lernen.
Du bist dann auch jemand, der so den Flugsimulator auch so spielt, so, dass er dann ein echtes Flugzeug. Ja. So einer bist du dann. Okay.
Hast du es nie wieder aufgegriffen, das Gitarrespielen, aber?
Zum Beispiel. Nee, doch, vor ein paar Jahren hatte ich mir dann nochmal einen Verstärker geholt und so andere Apps, hab dann 2 Wochen probiert und hab's nicht gemacht.
Okay. Ja, ich kann nur sagen, einfach, also wenn man nicht dieses fingerfühlige Talent irgendwie hat, kann ich als Instrument einfach nur wirklich Synthesizer empfehlen. Das kann man einfach Knöpfchen drehen.
Ja, das mache ich gerade. Genau.
Ja?
Ja.
Ja, sollten wir, ist gut. Rocksmith sehe ich in meiner Steam-Freundesliste immer wieder mal, dass das ein paar Leute noch spielen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob dann über die letzten 10 Jahre so Updates gekommen sind, dass es besser wurde oder so.
Aha.
Also, es ist schon kurios, es existiert noch so ganz am Rand einer Nische irgendwo. Mhm. Dass du das nimmst, ist aber schön eigentlich, weil das lässt mir auch wieder jetzt, ich würde mal sagen, das Dickschiff unter den Flops dieses Jahres offen. Ja, vielleicht den größten Flop aller Zeiten.
Klar.
Mach. Die Titanic. Duke Nukem Forever ist 2011 tatsächlich erschienen. Und man kann jetzt streiten, ob es auch nur ansatzweise etwas mit dem Duke Nukem Forever zu tun hatte, das, ich weiß nicht, 27 Jahre vorher angekündigt wurde. Aber es ist ein Spiel namens Duke Nukem Forever erschienen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man da viel zu sagen muss. Ich glaube, niemand hat es gespielt. Und das war's dann einfach. Das ist einfach die Definition von Flop. Eins der riesigsten Franchises der frühen Shooter-Generation, das den Sprung in die nächste Generation einfach aus Entwicklungsschwierigkeiten nie geschafft hat. Und dann kam halt so ein trockener Furz am Ende irgendwie doch noch raus, mehr so aus Prinzip, ja, über die Ziellinie getragen. Ja.
Darf ich kurz dagegen argumentieren, dass das ein Flop ist?
Weil, ich versuch's.
Ja, also klar ist das Spiel an sich ein Flop. So, das war ein echter Flop. Aber wenn wir uns mal anschauen, was ich nie verstanden habe, ist, dass sich Gearbox Software danach wirklich nochmal erholt hat und jetzt auch verkauft wurde an hier Embracer Group und so für mehrere Milliarden, dass diese Typen, und ich jetzt call out Randy Pitchford, so eine Scheiße abliefert und danach noch hier, haben sie ja auch noch Alien Colonial Marines auch noch gemacht, oder wie das hieß.
Unfassbarer Betrug, ja.
Also, dass diese Software sich, diese Firma sich in den letzten 10 Jahren überhaupt halten konnte, nach 2 gigantischen Flops, bedeutet vielleicht, steile These, dass es gar nicht so ein großer Flop ist.
Ja, aber ich habe das ehrlich gesagt anders in Erinnerung. Also ich habe das so in Erinnerung gehabt, dass Gearbox, also irgendwann, also die hatten das ja nicht von Anfang an in der Entwicklung.
Ja,
das war ja, ne? Sondern das war ja so, die haben sich dann erbarmt, die haben gesehen, okay, da ist irgendwie ein bisschen Code da, man muss jetzt einfach nur die letzten, man muss den klapprigen, rostigen Wagen jetzt noch irgendwie 10 Meter über den Berg tragen. Und ich glaube, die haben dann nicht besonders viel Geld oder Zeit noch investiert. Also ich glaube nicht, ich glaube, das Spiel war nie so vom Aufwand her für Gearbox, dass es wirklich irgendwie der Firma hätte groß schaden können.
Ich glaube, das war so wie so Leute, die auf eBay von der PlayStation den Karton verkaufen. So.
Ja, genau. Also ich glaube, das hat da einfach nicht. Und wahrscheinlich war es angesichts dessen, was sie da rein investiert haben, ja, wahrscheinlich sogar noch möglicherweise ein gutes Geschäft für die.
Kann ich mir gut vorstellen. Was haben die sonst gemacht danach? Borderlands. Genau. Also sie haben nochmal irgendwie ein Duke Nukem 3D irgendwie halb rausgebracht. Aber ist auch nicht so, dass ihnen die Markenrechte, die sie ja möglicherweise wahrscheinlich haben, noch was brachte. Also die Firma existiert mit Borderlands einfach.
Das ist, glaube ich, so wie, es gab dieses World of Warcraft Adventure, was storniert worden ist. Ich glaube, weißt du, wenn man das jetzt machen würde und dann verkauft sich das nicht gut, ist scheißegal, weißt du, sondern es ist halt irgendwie, man hat das halt noch über die Ziellinie getragen.
Ja. So. Einfach ein Stück Videospielgeschichte ist das. Christian, Was ist ein größerer Flop als Rocksmith und Duke Nukem Forever?
Ja, also es gab ja, finde ich,
und einige Eleanor.
Ja, und ich es gibt so ein bisschen den Fluch des dritten Teils in diesem Jahr 2011. Da ist zum einen Stronghold 3, was eine sehr vielversprechende Echtzeitstrategie-Serie wirklich begraben hat bis heute. bis heute. Nominiere ich aber nicht, weil da habe ich jetzt mich schon 2-mal in irgendeiner Gürtelfolge drüber ausgekotzt und das ist jetzt langweilig. Dann erschien 2011 auch Flatout 3 und erinnert ihr euch, was Flatout 1 und 2 für super Spiele waren?
Flatout 1 habe ich dieses Jahr noch gespielt und es ist so geil.
So ein tolles Spiel. Also das war, also in meiner Erinnerung, wahrscheinlich war das nicht so, aber war so das erste Autorennspiel, das wirklich Physik eingesetzt hat, so dass es gut Sinn gemacht hat und so. Also Flatout habe ich auch hoch und runter gespielt. Großartig. Flatout 3 war nicht geil. Und es gab aber noch einen dritten Teil einer Serie, die total in meiner Wahrnehmung in Vergessenheit geraten ist, obwohl das, finde ich, ein echter Hit war damals in den Nullerjahren. Und zwar Call of Juarez. Habt ihr die mal gespielt? Also die Call of Juarez-Spiele?
Sind die nicht so, also wir haben...
Sind Western-Spiele.
Aber wir haben doch eben bei Catherine haben gesagt, problematisch, Verdacht, also Call of Juarez kann ich jetzt schon sagen, ohne es gespielt zu haben, hardcore problematisch.
Warum?
Auch ganz länger.
ist es nicht so, wo man einfach auf so, einfach auf sehr, sehr viele braune Menschen einfach schießt, weil die im Verdacht stehen, Drogendealer zu sein oder so?
Im Verdacht stehen was zu sein?
Drogendealer?
Nee, das ist ja ein Western-Spiel.
Aber da gibt es nicht mal eine. Ach,
ja, das ist das, was ich ja gleich nominieren werde, ja. Aber. aber ich nominiere.
Auch mit Aufbau.
Ja, okay. Ja, nee, aber ich wollte erst noch, um meine Nominierung klar zu machen, wollte ich erst mal sozusagen die Fallhöhe klar machen. Weil Call of Juarez 1 und 2, das waren brillante Ego-Shooter. Das waren, also das hätte, ich hätte vielleicht Call of Juarez tatsächlich vielleicht sogar als beste Story nominieren können. Das waren super gute Shooter, finde ich. Also die hatten halt eine dichte Geschichte. Die haben, das waren so Spiele, die so richtig krass Charakterentwicklung hatten. Also so richtig, richtig gut geschrieben. Und dann kam der dritte Teil, Call of Juarez The Cartel, oder Kartell, oder wie man es ausspricht, spielte im Hier und Jetzt, glaube ich. Und das Spiel war eine Katastrophe. Es war wirklich richtig scheiße. Und es ist unerklärlich, wie dieses Studio, das davor sich wirklich einen guten Ruf aufgebaut hatte, zwei hervorragende Spiele gemacht hat, dann plötzlich so abstürzen konnte. Und das war wirklich ein brutalster Absturz. Und deswegen nominiere ich hier Call of Juarez The Cartel. Ja, wow. Aber ihr habt echt nicht Call of Juarez gespielt, keins der beiden.
Ich habe nur ganz länger gespielt. Was war dieser Meta-Storytelling?
Das kam danach, oder? Ja. Da sind sie nämlich wieder, weil das war ja ganz gut. Da sind sie ja dann wieder so ein bisschen, da sind sie ja wieder in die Spur zurückgekommen, oder? Mit ganz leider.
Ja, das oder? Ist super. Ganz ist, genau. Ich finde es sehr gut. Es hat auch sehr anders.
Ja, das hat so 77 bei 4 Players, aber auch mal ein paar höhere Wertungen. Das geht. Also, das war schon ganz okay, aber Call of Juarez Cartel war eine Katastrophe. Das war richtig schlecht. Wie gesagt, super bitter, weil die hätten ruhig so weitermachen können. Naja, polnisches Studio übrigens. Also, noch lange vor CD Projekt und was es da alles gibt. Techland.
Was machen die eigentlich?
Dying Light machen die.
Ach, ja. Ist das nicht auch in so einer Entwicklungshölle?
Oder ja,
Dying Light 2.
Da ist der Typ. Flop, in 10 Jahren. Da ist noch hier Chris Avalon, der ja auch dann. Also ganz.
Oh Gott.
Mann, ey. So, es gab letzte Woche bei SNL so ein Sketch, da ging es darum, so eine Wiederholung von so einer Quizshow aus dem Jahr 1996 und sie mussten alle Leute rausschneiden, die problematisch sind. Es ist aber nichts mehr übrig geblieben, also Bill Cosby, Kevin Spacey und so weiter und so fort. Ja, so.
Ja, es gibt so Namen, mit denen ist die Zeit da nicht... Nicht gnädig.
Aber als Flop, da passt das ja ganz gut.
Finde ich guten Pick. Ist so, ja.
Du darfst direkt nochmal, Christian, mit dem besten Action-Spiel.
Ja, und da kommt jetzt, da wird jetzt kein Elfmeter verwandelt, weil da nehme ich jetzt tatsächlich das, was jeder nehmen würde in meiner Situation, nämlich Dance Central 2.
What? Das ist unerwartet, aber irgendwie finde ich es.
Ich wollte als Fortsetzung nominieren, aber da ist es zu gut zwei. Also, wie Christian ja schon gesagt hat, wir befinden uns im Jahr 2011 in der Ära von Musikspielen auch sehr stark. Und Dance Central 2 ist vielleicht das beste Tanzspiel, das jemals erschienen ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch den Wertungskasten von 4 Players vorzulesen. Also, Dance Central 2 ist nicht nur seinem Vorgänger in jeder Hinsicht überlegen. Es ist derzeit schlichtweg das beste Tanzspiel, das man zu sich nach Hause einladen kann. Der ärgste zeitnah veröffentlichte Konkurrenz Just Dance 3 hat zwar mehr und abwechslungsreichere Songs und ermöglicht sowohl einige Choreografien als auch das Spiel mit vier Spielern vor dem Sensor, während hier nur zu zweit das Tanzbein geschwungen werden kann. Doch abseits dessen hat Harmonix alle Trümpfe in der Hand. Die Bewegungserkennung ist bis auf wenige Ausnahmen punktgenau. Das Repertoire an Choreografieteilen ist so umfangreich wie nie zuvor und die Modi bieten Party-Spaß pur. Egal ob in der Story, Solo, zu zweit, wahlweise miteinander oder gegeneinander oder im ausgefeilten Trainingsmodus. Wenn man Dance Central 2 einmal ins Laufwerk legt, kommt man so schnell nicht mehr davon los, sodass sich Harmonix nach dem bereits guten Vorgänger nun eine verdiente Goldmedaille ans Revers heften kann. Auch wenn ein Online-Modus zum tänzerischen Wettbewerb mit der großen weiten Welt nicht vorhanden ist, dennoch, Dance Central 2 darf auf keiner Kinect-Party fehlen. So, Freunde.
Kinect übrigens.
Genau. Ins Laufwerk schieben und Kinect Party. Also Kinect Party, Kinect natürlich ein riesiger Flop für sich genommen. Ich war nie auf einer Kinect Party, keine Ahnung, ja. Aber das ist, es ist in seinem Genre, ist das ein herausragendes Spiel. Und als würde das jetzt nicht schon reichen, ja, möchte ich kurz auf den Soundtrack des Spieles zu sprechen kommen. Beim Originalspiel, es gibt dann noch erweitert, kannst natürlich dann noch mehr Songs dazu kaufen und so, sind, glaube ich, so 15 Songs dabei. Und dabei sind zwei Songs, die ich für die best abgehangenen Pop-Songs aller Zeiten halte. Das eine ist Lady Gaga, Bad Romance.
Oh ja.
Unfassbar guter Pop-Song. Unfassbar. Und der zweite, über den brauchen wir überhaupt gar nicht mehr reden, ist tatsächlich Toxic von Britney Spears.
Oh ja.
Ja.
Wow.
So, und in diesem Paket, bestes Tanzspiel, dieser Soundtrack, das ist das beste Actionspiel nicht nur des Jahres 2011, sondern weit darüber hinaus.
Wow. Unerwartet, schöne Auslegung der Kategorie, also mich überzeugt. Es gibt ja diese Kategorie Tanzspiel existiert
was
ja eigentlich.
Auslegen, natürlich ist es Actionspiel, was soll das sein?
Ja, es ist jetzt nicht so die
ist jetzt
nicht so
die auslegen, klassische das ist Auslegung. Im Kern, das ist im Zentrum.
Kann man bei Dance Central Headshots machen, ist die Frage.
Also Tanzspiele sind ja auch so ein bisschen verschwunden, aber die kamen wieder mit der Switch. Also ich glaube, da gibt es nur Just Dance, aber Just Dance auf der Switch sehr erfolgreich und auch gut, habe ich mal gespielt. Damals, als man auf Partys gehen konnte, wo Leute Beamer und Switches.
Warum ist eigentlich Kinect gescheitert? Oder es ist doch gescheitert, oder?
Es ist gescheitert, ja. Das ist eine gute Frage. Vielleicht war es zu teuer, keiner hatte eine Xbox, gab keine guten Spiele am Ende, außer Tanzspielen.
Naja, es gab, ja genau.
Ja. Also ich glaube, es war zu teuer, aber war es nicht auch so, dass es ein bisschen Lag immer noch gab
und diese
Erkennung nie so wirklich funktioniert hat?
Genau.
Technik ist ja heute in unseren Handys drin, ne? Also die Face ID bei iPhone ist die Technik von Kinect, genau das auf einem Tausendstel des Platzes.
Erinnert ihr euch an diese Tech-Demo für Kinect mit diesem kleinen Jungen?
Da sind alle ausgeflippt. Alle ausgeflippt. Also da war ich auf einer Veranstaltung, das war so eine Politikerveranstaltung im Bayerischen Landtag und da hat jemand von der Gamester hat einen Vortrag gehalten und am Ende kam dann dieser Kinect-Spot und da ging so ein Raunen durch die Menge und er hat dann so, ja, und so und hier stehen wir jetzt schon, das ist nicht mehr die Zukunft. Und das Ding ist ja, es gab ja auch noch so einen anderen Spot, glaube ich, wo Kinect eingesetzt worden ist für so Präsentationen, also wie halt in, wie heißt das nochmal, mit Tom Cruise, dieser Film, wo diese...
Minority Report?
Ja. Genau, wie in Minority Report. Und da dachte ich mir damals schon, ey, wer hat denn Bock, die ganze Zeit so rumzufuchteln? Ist ja mega anstrengend und so. Und das ist halt, wenn dich halt so die Science Fiction auf eine falsche Spur führt. Und was Kinect beim Gaming angeht, ich glaube, es ist natürlich irgendwie schon logisch. Ich meine, die Wii war damals natürlich mega groß. Und dann einfach zu sagen, hey, wisst ihr was? Wir nehmen das Steuerding raus, also quasi, ne? Also den Controller. Das ist eigentlich eine total logische, finde ich, Herangehensweise, ein total logischer Schritt. Aber es muss halt funktionieren. Und ich habe nämlich auch gehört, dass das nicht so gut funktioniert hat.
Ich glaube auch, ich habe es Kinect nur ein einziges Mal wirklich selber benutzt und das war so ein Kunstscheiße-Spiel auf dem Amaze Festival in Berlin, das tatsächlich ganz cool war, dass die Kinect dann auch genutzt hat, aber es war schon, als die quasi abgeschrieben war von Microsoft und da wurden halt so experimentelle
Games. War das von Lea Schönfelder, die sowas machen wollte mit so Körper und Frauen immer den bestimmten Körpervorstellungen.
Oh nee, stimmt, ich kenne sogar zwei, das war auch ein Kinect-Spiel, ne?
Genau, das war nicht auch so ein Kinect Ding, genau. Aber ich glaube, das war nicht auf der Maze, aber.
Ja. Ich habe das auch mal auf der Maze gesehen, tatsächlich, stimmt. Aber ich dachte noch an anderes. Also, aber das war dann so auch, das war so die Ära 5 Jahre nach 2011. Ja,
Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr da jetzt noch nominieren könnt. Bin ich jetzt sehr gespannt.
Also, ich hab hier tatsächlich jetzt eine Menge. Nichts, wo wirklich mein Herz so richtig für schlägt, aber ich überlege gerade, wie kann ich mein Team, das ich hier habe, noch gut abrunden. Ich meine, ich habe irgendwie Portal, ich habe Deus Ex, ich habe Dark Souls, ich habe Binding of Isaac, ich habe Duke Nukem Forever, ich habe ja eigentlich schon durch die Bank Action-Spiele. Und deshalb mache ich vielleicht mal in dieser, vielleicht ist mein Team des Jahres 2011 eine Zusammenfassung dessen, was das Jahr 2011 war, und zwar die Hochzeit innovativer Action-Spiele. Aber um das noch so ein bisschen abzurunden, ja, und auf diesem Dessert aus bahnbrechenden Ideen kommt jetzt vielleicht noch so eine Dosenkirsche drauf oben, wo man einfach genau weiß, wie die schmeckt, was jetzt nicht unbedingt interessant ist, aber was einfach das ist abrundet. So. Deshalb wähle ich ein regelrechtes Action-Feuerwerk und zwar Uncharted 3, Drake's Deception. Ich hoffe, dass Christian mir das nachsehen wird, dass ich das nehme.
Na klar.
Es ist natürlich weder Uncharted 2 noch Uncharted 4, aber ich glaube, es ist einfach die Art von cineastischem Action-Feuerwerk, dass man sich einfach mal geben kann, nachdem man durch so ein Dark Souls oder so ein Portal ja quasi mit den Spielmechaniken sich die Fortschritte abbringen musste. Und Uncharted kann man da einfach mal so als den Popcorn-Blockbuster als Abschluss reingönnen sich. Uncharted 3, mein Actionspiel-Pick.
Ist auch ein super Spiel, tatsächlich, muss man sagen. Aber es ist natürlich nicht das beste Actionspiel. Also es ist ganz klar nicht das beste Actionspiel. Das beste Actionspiel des Jahres 2011 heißt natürlich Battlefield 3. Das ist das beste Actionspiel. Es gibt da auch nichts drumherum, weil Battlefield 3 ist auch, finde ich, das beste Battlefield tatsächlich. Also Battlefield 3 hat zum ersten Mal diese großen zerstörbaren Karten gehabt, wo du so praktisch so ein Monument in so einer Karte zerstören konntest. Also es gibt zum Beispiel so eine Tower-Map oder so eine Damm-Map und dann geht das alles kaputt. Das ist schon sehr, sehr geil. Es gibt richtig geile Close-Quarter-Maps auch, also die Metro App-Map ist zum Beispiel drin, wo du in der Pariser U-Bahn spielst. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel Zeit ich in meinem Leben in der französischen U-Bahn verbracht habe, weil Battlefield 3 einfach so geil ist. Und ich wünsche mir, also ich bin großer Fan der Serie, bin aber nie so warm geworden mit diesen ganzen, langsamen Waffen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ich brauche schon so diese modernen Waffen, wie sie eben auch in einem Battlefield 3 existieren. Und ich hoffe einfach, dass das nächste Battlefield, was ja im Herbst rauskommt wahrscheinlich, entweder in der Gegenwart oder in der Zukunft sogar spielt und ein ähnliches Gameplay hat wie eben Battlefield 3. Weil das muss sich heute immer noch messen.
Und das fandest du auch besser als Call of Duty 3.
Ja, klar.
Also Call of Duty Modern Warfare 3, meine
ich. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich recherchiert habe, ich wusste gar nicht, dass Modern Warfare einen dritten Teil hatte.
Doch, das war der Abschluss der Trilogie quasi.
Vollständig
mit dabei. Habt ihr Dead Space gespielt? 2?
Nee. Übrigens, ich habe mich gerade vertan, die großen Objekte, die man zerstören kann, die kommen erst in Battlefield 4, aber ist ja auch egal. Battlefield 3 ist trotzdem saugeil.
Ist egal. Bin ich sehr, sehr ehrlich, dass das noch...
sonst werde ich darauf hingewiesen in der Folge, im Forum. Genau.
Ja gut, dann haben wir's. Soll ich mal oder möchte ja sein eigenes Team? Wir machen was denn? Mach ja sein eigenes. Komm, ist doch schön.
Genau, fang ich mal an, oder? Also,
ja.
Mein bester zweiter Teil heißt Arkham City, Batman Arkham City. Meine beste Story ist Catherine. Mein bestes Rollenspiel ist Dragon Age 2. Meine beste Story ist Catherine. Mein bestes Indie-Spiel ist Minecraft. Mein bester Flop ist Rocksmith. Und mein bestes Action-Spiel heißt Battlefield 3.
Dann mache ich mal in der Zielreihenfolge weiter. Beste zweite Teil, Portal 2. Bestes Rollenspiel, Deus Ex Human Revolution. Beste Story, Dark Souls. Indie-Spiel, The Binding of Isaac. Bester Flop, Duke Nukem Forever. Und bestes Actionspiel, Uncharted 3.
Ja, bester zweiter Teil, Total War Shogun 2. Bestes Rollenspiel, Skyrim. Beste Story, L.A. Noire. Bestes Indie-Spiel, Bastion. Bester Flop, Call of Juarez. Und bestes Actionspiel, Dance Central 2.
Sehr, sehr gut.
Habt ihr direkt so Sachen, wo ihr denkt, das hättet ihr gerne drin gehabt, aber hat nicht mehr reingepasst, die so übrig sind?
Ja.
Ja, mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich gerne irgendwie nominiert hätte. Zum Beispiel ist im Jahr 2011 El Shaddai erschienen. Kennt ihr das? Nee. So ein japanisches Actionspiel, das mit so einer metaphysischen Story, total geil. Das ist erschienen, das hätte ich super gerne noch irgendwo nominiert, ging aber nicht und so. Ja.
Also ich hätte sehr gerne, vorher hatte ich es erwähnt, Dead Space 2 hätte ich sehr gerne nominiert, weil ich das damals großartig fand. Das ist ein großartiges Spiel. Und tatsächlich The Witcher 2. Also ich finde, The Witcher ist im letzten Drittel, The Witcher 2 ist im letzten Drittel damals sehr die Puste ausgegangen. Aber bis dahin war das ein super Spiel.
Der Anfang ist so geil, dieser Sturm, der Sturm,
Wahnsinn.
Diese Burg, das ist super.
Und das war auch so richtig fies und düster, auch wo es dann so Hexenverfolgung gibt und so Pogrome gegen die Elfen und die Zwerge und sowas. Das war ja auch im zweiten Teil. Und das war richtig, richtig gut. Also sehr schade, dass ich es nicht mitnehme. Ich hab ein bisschen Schiss gehabt, dass mir da das letzte Drittel, was wirklich in dem Spiel ein bisschen dahingehudelt war, ein bisschen um die Ohren fliegt. Aber super Spiel.
Mass Effect 2 hat niemand gewählt.
Das kam 2010 raus.
Genau. Kam 2010 raus?
Ja, genau. Ah, okay. Das hätte der Christian 100 Pro gewählt.
Also bitte, ich spiele das gerade mit größter Begeisterung. Ich kann eigentlich kaum erwarten, dass dieser Podcast zu Ende geht, weil dann gehe ich gleich hin und spiele Mass Effect 2 und schaue mehr auf Easttown weiter. Also das ist gerade mein Leben. Das ist das Beste. Nein.
Ich vermisse auf meiner Liste sehr, muss ich sagen, und das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, das beste Sportspiel keine Kategorie mehr ist. Virtua Tennis 4, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Virtua Tennis 2 und 4 waren aus irgendeinem Grund die Teile, mit denen ich sehr viel verbracht habe. Gute Tennisspiele sind auch einfach absolut nicht zu unterschätzendes Genre. Ja,
selten. Seit Great Courts 2 ist da schwierig.
Das letzte Mario Tennis fand ich im Multiplayer ziemlich geil, muss ich sagen. Aber dieses Story-Modus, den es hatte, der hat leider die Reviews auch sehr runtergezogen, hatte ich das Gefühl. Dabei war es eigentlich total geil.
From Dust ist auch da erschienen in 2011. Das fand ich auch ganz gut. Naja, wurscht.
Limbo ist so ein Indie-Klassiker auch noch, der fehlte. Rage
Limbo
hätte ich noch
ist gehabt. Limbo ist 2011, oder was?
Scheiße.
Ja, hab mich jetzt das ist krass.
Ja, das ist nicht, Limbo 2010.
Ja, okay.
2010?
Ja.
Also Steam Release, der war nur 2011 scheinbar. Na gut, habt ihr Glück gehabt. Rage war damals, meine ich?
Ja, aber das war nicht gut.
Nee, war ein Flop. Das ist die große Rückkehr von id Software. Hätte man natürlich machen können. Ich habe tatsächlich ein paar Mobile Games so oder mobile inspirierte Games auf meiner Longlist, aber ich weiß nicht, ob die gut ankommen. Sowas wie Temple Run oder Rayman Origins. Bin ich nicht sicher, ob man da sich nicht in die Nessel mitsetzt. Und World of Tanks ist 2011 erschienen.
Ach du meine Güte.
Das ist größte Videospiel der Welt oder so. Gutes Jahr. Gute Listen. Seid ihr zufrieden?
Ja.
Mit euren Listen? Tja, ist allerdings egal, ob ihr zufrieden seid, weil wer hier Punkte macht in der Superliga, das entscheidet wie immer nur die Community allein mit einer Stimme für eins dieser drei Teams, die wir gerade vorgelesen haben. Die Stimmen könnt ihr abgeben auf forum.lastgamestanding.de. Da wird's, ja, kurz nach Erscheinen dieser Folge wie heißt es denn? Posting geben, ein Beitrag mit dem Voting-Option und dann müsst ihr entscheiden. Wenn alle Spiele des Jahres 2011 für immer aus der Geschichte gelöscht werden würden und nur die 6 eines unserer drei Teams übrig bleiben, welches nehmt ihr dann? Tja, das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Da könnt ihr auch gerne im Forum dann möglichst dumme Kategorien vorschlagen weiterhin, weil ich denke, wir werden das weiter hier durchvariieren in der Super League. Und dann schauen wir mal, wo wir dann in einem Monat stehen, wie die Liga aussieht, ob Christian seine Führung ausbauen kann oder ob sich da was dreht. Gibt es noch irgendwas Hausmeisteriges zu sagen? Ich habe jetzt ja die Moderation in eurem Podcast. Ich weiß gar nicht, was man noch sagen muss sonst.
Nö.
Das Forum richtig gesagt, die Webseite schon mal. Patreon. Ihr könnt diesen Podcast, ihr könnt die beiden Christians auf Patreon unterstützen, wenn ihr das wollt. Patreon.com/lastgamestanding.
Googelt einfach Patreon, das ganze findet ihr. Ja.
könnt ihr die beiden hier unterstützen, damit die sich die Zeit nehmen, mit mir und euch 10 Jahre klüger das Format zu torpedieren. Aber können wir nur einmal machen, weil 10 Jahre ist jetzt vorbei, das Jahr 2011 einfach. So, bevor ich noch weiter Quatsch rede, beende ich jetzt diese Abmoderation. Tschüss.
Bis dann. Ciao.